Zwei Tage werde ich in meinem Leben wohl nie vergessen. Beide waren mit einem furchtbar traurigen Ereignis verbunden. Das erste Mal war es, als ich von dem Tode Franklin D. Roosevelts erfuhr. Es war im Zentrum Manhattans, mitten im tosenden Verkehr, als ein Freund, der gerade aus einem Zeitungsgebäude kam, mir das mitteilte. Ich war damals wie versteinert, musste stehen bleiben und konnte einige Minuten kaum Atem schöpfen. Und dann merkte ich etwas sehr Seltsames. Die anderen Menschen auf der Straße ringsum schienen etwas Ähnliches wie ich zu empfinden. Auch sie hatten plötzlich die böse Nachricht gehört und völlig fremde Menschen sprachen zueinander und viele weinten. Daran musste ich denken, als ich vor einem Jahr mit Freunden in der Nähe meines Zeitungsbüros beim Lunchen saß und mit einem Mal der Kellner an unseren Tisch kam und erzählte, dass John F. Kennedy erschossen worden sei. Wir schmissen das Geld auf den Tisch und rannten davon, rannten hinaus auf die Straße, zurück in unser Office. Und mit uns rannte ein Gefühl, das ich nur beschreiben kann als ein Gefühl des völligen Nichtbegreifens. Wir begriffen es einfach nicht, dass plötzlich der Mann, der für uns alle so außerordentlich viel bedeutet hatte, nicht mehr unter uns sein sollte. Wir konnten es uns nicht vorstellen, dass diese Stimme der Jugend und der Hoffnung in Amerika plötzlich verstummt war. Der Schmerz griff uns ans Herz. Wir saßen da und sahen einander an und allmählich wurde es uns klar, dass uns nicht irgendein böser Traum genarrt hatte. Es war grausige Wirklichkeit geworden. Was dann später erfolgte, haben sie alle miterlebt. Das ängstliche Warten vor dem Fernsehschirm, die Nachrichten, die kurzen amtlichen Verlautbarungen und dann die tragischen Bilder von der Heimkehr des toten Präsidenten nach Washington, die Szenen auf dem Flugplatz in Dallas und die Szenen auf dem Flugplatz in Washington und die Gesichter der Menschen, die dabei waren, Jacqueline Kennedys und Lyndon B. Johnsons und all derer, die mit ihm zusammen gewesen waren und nun plötzlich Jacqueline Kennedy zu großem Verzicht und Lyndon B. Johnson zu einer schweren neuen Aufgabe gerufen worden waren. Wenn wir heute nach einem Jahr an diese Tage zurückdenken, die uns immer noch sehr nahe sind, dann haben wir oft ein sehr merkwürdiges Empfinden. Allmählich rückt das Bild John F. Kennedys, den wir als Weggenossen, als Zeitgenossen, als Freund unserer eigenen Ideen für das Wohlergehen des Landes und für den Fortschritt des Landes empfunden haben, allmählich rückt dieses Bild in eine Entfernung, wie es die Entwicklung verlangt, wie es im Menschenleben natürlich ist. Es entsteht die Distanz, und in der Distanz erkennen wir oft deutlicher das Wesen und den Wert eines Menschen, als wenn wir ihm unmittelbar nahe sind. Und wir erkennen zweierlei. Wir erkennen einmal, dass hier eine Jugend und eine Hoffnung mitten in ihrem Blühen und ihrem Wachstum abgebrochen war. Und ich erinnere mich, dass ich oft früher auf Kirchhöfen und jene abgebrochenen Säulen gesehen habe, die über den Gräbern junger Männer, junger Menschen standen und andeuteten, dass unter ihnen ein unvollendetes Leben begraben war. Unvollendet. Das ist eigentlich der stärkste Eindruck, den man in der Erinnerung von Kennedy hat. Was wäre aus ihm geworden? Wie hätte er sich vollendet? Was hätte er geschafft? Aber ach, das sind alles Fragen, die ewig unbeantwortet bleiben werden. Unbeantwortet und doch zu einem gewissen Teil dadurch beantwortet, dass andere Menschen die Fahne, die ihm entglitten war, aufgenommen haben, dass andere Menschen versucht haben, das Werk, das er begonnen hatte, fortzusetzen. Ja, es ereignet sich eigentlich etwas sehr Merkwürdiges. Manchmal ertappen wir uns bei dem Gedanken, ob John F. Kennedy selbst seine Arbeit und seine Wünsche und die Gesetze, die er vorgeschlagen hatte, so durchgebracht hätte und wie es sein Nachfolger erreicht hat. Sicherlich ist Lyndon B. Johnson von Kennedy eine weltweit verschieden. Es hat selten zwei Menschen gegeben, die so sehr sich unterschieden in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Ausblick, in ihrem Temperament. Aber eines war in Johnson da, in diesem Manne, der letzten Endes unter Roosevelt aufgewachsen war, der nie, selbst sein armer Farmersohn, die Zeiten der Depression vergessen hatte und der immer ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit denen hatte, die vom Schicksal, vom sozialen Aufstieg, im sozialen Aufstieg benachteiligt gewesen sind. Das bedeutet nicht, dass, was, wie Sie alle wissen, Johnson ein großartiger, praktischer Politiker ist, ein Realist ist, der aber sein Herz, das Herz seiner Jugend, oder sagen wir in einem alten Klassen, in Erinnerung an ein altes klassisches Wort, die Träume seiner Jugend nicht vergessen hat. Kennedy war auch ein Realist, aber er war zugleich das, was sein Historiker Arthur Schlesinger Jr. neulich gesagt hat, auch ein Idealist, und zwar ein Idealist ohne Illusionen. Das ist eine sehr merkwürdige Mischung, aber wenn Sie sich an Kennedy und seine Reden und seine Aussprüche und seine Gedanken erinnern, dann werden Sie sich auch daran erinnern, dass dieser Mann sehr irdisch, sehr mit der Erde verbunden war und trotzdem im Grunde ein idealistischer Mensch war, der eine bessere Welt und ein besseres Amerika wollte. So sehen wir heute Kennedy und so sehen wir heute die Erfüllung seiner Erbschaft. Es wird noch lange Zeit dauern. Bei uns im Lande gehen die Dinge nicht so schnell vonstatten. Wir sind ein Land, das evolutionären Begriffen zugeneigt ist, das vor revolutionären Dingen zurückschreckt und in dem das Für und Wider für Maßnahmen und Neuerungen erst ausgetragen sein muss, bevor diese Neuerungen wirklich und wirksam geboren werden. Ich glaube, dass wir noch lange an Kennedy denken werden. Ich glaube, dass sich die Wirkung seiner kurzen Präsidentschaft länger auswirken wird, als es eigentlich angenommen werden kann bei diesen rasch vorbeigegangenen 3 Jahren seiner Amtsverwaltung. Und ich glaube, dass Kennedy im Laufe der Zeit in die Geschichte der Präsidenten der Vereinigten Staaten als ein großer Präsident eingehen wird. Und es fällt mir ein Vers, ein Gedicht ein, das Sie wahrscheinlich alle kennen und das vom alten Fontane stammt und Sie haben es in der Schule gelernt. Ich kann es nicht an sich, den Anfang kann ich nicht auswendig, es ist irgendetwas von einem Kapitän und es fängt an mit der Schwalbe, die über den Iriesee fliegt. Aber es endet und das Ende weiß ich noch und mit den Schlussworten des Gedichts möchte ich diese kurze Ansprache schließen. Dort heißt es über den Kapitän, der sein Schiff durchbringt. Hier ruht John Maynard. In Qual und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet. Er trägt die Krone. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn. Ich glaube, diese Liebe wird in der Zukunft und in der Geschichte der Lohn des Lebens, des zu kurzen Lebens Kennedys auf dieser Erde sein.
Verehrte Hörer, vor einer Woche starb Manfred George, Chefredakteur der in New York erscheinenden deutschsprachigen Wochenzeitschrift Aufbau. Das Kulturenteil mit seinen Beiträgen, die Verdienste dieses Journalisten würdigen, der 1933 aus Deutschland vertrieben, in den Vereinigten Staaten eine neue Aufgabe fand, die publizistische Aufgabe, Emigranten eine Brücke zwischen der alten und der neuen Heimat zu bauen. Manfred George wurde 72. Einen Nachruf schrieb Hans Wallenberg am vergangenen Dienstag in der Welt.
Dem Abschied von Manfred George haftet etwas geradezu Unglaubhaftes an. Er war trotz schwerer Erkrankung bis zu seinem letzten Tag ein Junger unter Jungen. Er war mehr als das. Er war jünger geblieben als viele, die sich jung dünken. Er blieb allem Neuen zugewandt, ohne das Gewordene abzuschreiben. George gehörte zu jenen immer seltener werdenden Publizisten, die polyhistorisch gebildet, künstlerisch tief empfindsam und der deutschen Sprache verantwortlich zugetan, ihren Beruf mit leidenschaftlicher Zuneigung und Hingebung geübt haben. Bis in die jüngste Zeit hat er zu den glänzendsten Kennern des deutschen Theaters gehört, und wenn er, wie noch vor etwa einem Jahr, Berlin und das übrige Deutschland besuchte, so verbrachte er Abend für Abend im Parkett irgendeines deutschen Theaters, in dem etwas Interessantes zu sehen war. Über diese Erlebnisse berichtete Manfred George im New Yorker Aufbau. Wenn Tausende von deutschsprachigen New Yorkern die Gastspiele der Berliner und Hamburger Theater, Barlock und Gründgens, begeistert empfingen, so war es M.G., der sie gebührend vorbereitet hatte. Vom Hass des Nationalsozialismus verfolgt, war der Ur-Berliner über Paris und Prag nach New York gelangt, wo er zunächst all der reichen Aussichten beraubt, zu denen sein Talent ihn berechtigte, gewissermaßen im Vakuum einer angelsächsischen Umgebung das bedeutendste publizistische Unternehmen der deutsch-jüdischen Zwangsemigration schuf, eben den Aufbau. Im Jahre 1938, als Manfred George an diese Arbeit heranging, war der Aufbau ein Vereinsblättchen ohne jede Bedeutung. Innerhalb weniger Jahre verwandelte Manfred George das Blatt, sich den Zustrom deutsch-jüdischer Einwanderer wohlweislich zunutze machend, in ein geistiges Zentrum der ganzen Emigration auf 5 Kontinenten. Nichts spricht stärker für dieses Unterfangen, dessen Gelingen ursprünglich niemand für möglich gehalten hätte, als die Tatsache, dass der Aufbau ein Sammelbecken des kulturellen Deutschlands außerhalb der Grenzen Deutschlands wurde. Ein Sammelbecken für Christen und Juden in gleichem Maße. Die Energie, mit der Manfred George den zum Teil sehr widersprüchlichen Strömungen innerhalb der Emigration trotzend seine von ihm selbst gesetzte Aufgabe erfüllte und bis zum letzten Tage weitergeführt hat, grenzt ans Wunderbare. In einer Zeit, in der eine deutsche Diaspora über die ganze Erde verstreut war, verstand er es, sie alle irgendwie zusammenzuhalten und übereinander zu orientieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sah Manfred George sich vor eine doppelte Aufgabe gestellt. Einmal die Leser des Aufbaus über den ganzen Umfang der in deutschem Namen begangenen Grausamkeiten aufzuklären und zum anderen Wege zu suchen, auf denen sich die Hasserbschaft des Nationalsozialismus abtragen ließe. Fürwahr mehr als im Allgemeinen einem Wochenblatt zugemutet wird. Manfred George ist vor dieser Aufgabe nicht zurückgeschreckt und wenn sie heute nicht mehr als unlösbar erscheint, so kann das Verdienst dieses Publizisten daran nicht hoch genug bemessen werden. Zwischen Berlin und New York hat Manfred George, wie die Lektüre des Aufbau zeigt, dem anderen Deutschland die Treue gehalten. Und in dem Glauben an dieses andere Deutschland hat er bis zuletzt gern und regelmäßig für seine deutschen Leser in vielen deutschen Zeitungen aus den Vereinigten Staaten berichtet und geschrieben.
Einmal nach dem Kriege, es war im Jahre 1951, kam Manfred George zu einer Vortragsreise nach Deutschland zurück. Er wurde von Theodor Heuss empfangen und er besuchte Berlin, die Stadt, in der er geboren wurde, studierte und in der er bis 1933 als Journalist arbeitete. Schon in jungen Jahren wurde er Chefredakteur in den Verlagen Ullstein und Mosse. Er schrieb als Korrespondent der Vossischen Zeitung und leitete von 1922 bis 1928 das Feuilleton des 8 Uhr Abendblattes. Hier machte er sich einen Namen als Theaterkritiker. 1951 sah er Berlin wieder. 18 Jahre bin ich nicht in dieser Stadt gewesen, so schrieb er damals. 18 Jahre nicht, die voll waren von Verfolgung, Abenteuern, Kämpfen, Arbeit und Wiederarbeit. Über viele Straßen der Welt ist man gefahren, aber kein Weg ist so turbulent wie diese Fahrt durch Berlin, die nach 18 Jahren plötzlich Wirklichkeit geworden ist. Jahrzehnte fallen durcheinander, so schrieb er weiter, und die Fantasie schiebt immer neue Szenerien der Vergangenheit vor den Blick des durch sein eigenes Leben rückwärtsreisenden. Kaiserreich, Republik, die anbrechende Nacht des Hitlerismus. Von drüben, von New York ist das alles so zeitlich geordnet gewesen, wenn man daran zurückdachte. Hier, in dieser von den Fäusten der Weltgeschichte zerhauenen Stadt wirbelt es vielfach durcheinander. Die großen Geschehnisse des Lebens versinken vor dem scharf ins Bewusstsein tretenden kleinen Detail. Eine Laterne, ein Haus, die Nummer einer elektrischen werden wesentlich. Die großen Namen, große Begegnungen, zu viele sind es, um sie zu erwähnen oder auch nur zu denken. Und das Klirren der Schaufensterscheiben. Columbia-Haus, Gestapo, letzter Versuch auf der Terrasse von Josti, den herrlichen Karl von Ossietzky zur Flucht zu überreden, der schaftstiefelige Mob, die Schmach der Verhetzung, alles zieht an einem vorüber und man hat kaum die Kraft, es zu erfassen. Manfred George schrieb diese Eindrücke 1951 in der Neuen Zeitung. 2 Jahre später, zu seinem 60. Geburtstag, schrieb ihm Theodor Heuss: Ich glaube, das Schicksal hat Ihnen als Publizisten einer der schwierigsten Aufgaben gestellt, die sich denken lassen, als Sie im Aufbau auf der einen Seite für Gequälte, Verfolgte in seelischer und, weiß Gott, auch oft genug in sachlicher Not befindliche Menschen ein Organ der inneren Bindung zu schaffen sich bemühten, der Mitteilung, der Orientierung, des Trostes, der Belehrung. Als Sie aber gleichzeitig spüren mussten, wie die Gefühlslage dieser Menschen trotz des gemeinsamen Schicksals unendlich vielgestaltig war und wohl auch weiterhin geblieben ist. Ich habe in den zurückliegenden Jahren Leser des Aufbau getroffen, die voll Dankbarkeit und Freude von ihm redeten. Aber es wäre unredlich zu verschweigen, dass ich auch Menschen sprach, die mit dem Aufbau unzufrieden gewesen sind. Das war für mich nicht überraschend. Als Journalist weiß ich, dass es eine etwas fragwürdige Sache wäre, wenn man allen seinen Abonnenten immer das von ihnen gerade Erwartete sagen würde, weil ja das Profil der Aussage darunter leiden müsste. Aber ihre Aufgabe war ja nicht eine Frage des Gewinnens und des Erhaltens von Lesern, sondern sie war in eine geschichtliche Verantwortung gestellt. Auf der einen Seite Menschen in ihren individuellen Bedürfnissen zu helfen, auf der anderen Seite aus den zerstreuten Individuen das Gefühl der Gemeinschaft nicht entweichen zu lassen. Und dieses Gefühl der Gemeinschaft war ja nun tragisch gespalten, weil es einmal jüdische Gemeinschaft und das andere Mal Bindung an ein verlorenes deutsches Schicksal bedeutete. Ich will über die Problematik, in die Sie gestellt waren oder in die Sie sich tapfer gestellt haben, nicht breiter philosophieren, sondern Ihnen eben nur dies zum Ausdruck bringen. Wie stark ich als deutscher Publizist, der ich doch einmal durch Jahrzehnte gewesen bin, das Abenteuer des Unternehmens mitempfinden kann.
Das Abenteuer des Unternehmens, wie es Theodor Heuss nannte, begann 1938. Der Aufbau, damals ein kleines, unbedeutendes Nachrichtenblättchen mit einer Auflage von 2.000 bis 3.000, bestand seit 3 Jahren. Unter der Leitung von Manfred George erreicht es eine Höhe von 30.000. Und als im April des vergangenen Jahres die Zeitung ihr 30-jähriges Bestehen feierte, da bildete das Auditorium Maximum des Hunter College in New York mit über 2.000 Gästen den festlichen Rahmen für dieses Jubiläum. Gäste waren der deutsche und österreichische Botschafter, der israelische Generalkonsul und Bürgermeister Wagner. Präsident Johnson sandte eine Grußbotschaft, in der es hieß: Der Aufbau ist ein Vorkämpfer für liberale Ideen und er hat durch 3 Jahrzehnte in hervorragender Weise die Tradition unseres Landes bereichert. Ich bin überzeugt, so sagte Präsident Johnson, dass die Zeitung auch weiterhin ihrer Leserschaft konstruktive Kontroversen, umfassende Aufklärung und verantwortliche Nachrichteninterpretation bieten wird. Und hier die Stimme des Chefredakteurs, Manfred George.
Der Aufbau hat ursprünglich, wie viele von Ihnen wissen, als ein Kampfblatt gegen den Narzissmus gedient und gleichzeitig als eine Zentrale für die zahllosen Refugees, die von der Hitler-Katastrophe nach den Vereinigten Staaten hinübergeschwemmt wurden. Außerdem hatte er damals versucht, die Flüchtlinge in allen Erdteilen, die versprengt worden waren, wieder festzustellen, aufzusuchen, ihre Familien wieder zu vereinigen, das Menschenleben, die Menschenwürde zu sichern und wiederherzustellen, ist unsere Aufgabe gewesen. Wir werden weiter den Zielen dienen, die uns einst vorgeschwebt sind. Und das oberste Ziel von ihnen ist der Dienst am Frieden in der Welt, am Frieden durch Verständigung, am Frieden durch menschliche Beziehungen und am Frieden und der Friedensidee, so wie er in der jüdischen Weltanschauung, auf der ein Großteil der Politik und des Wesens des Aufbaus beruht, umrissen ist.
Manfred George im April des vergangenen Jahres. Ob er jenen Tag, an dem seine Zeitung und seine Arbeit so festlich geehrt wurden, als Höhepunkt seiner Erfolge betrachtete, wir wissen es nicht und es ist nicht wesentlich, denn Erfolg hatte er eigentlich vom ersten Tag an, als er, gerade promoviert, das Verlagshaus von Ullstein betrat, um seine Karriere zu beginnen. Manfred George war übrigens an jenem Tag vor fast 50 Jahren nicht der Einzige, der sich in der Redaktion als Neuling vorzustellen hatte. Mit ihm kam ein zweiter Anfänger,
Egon Jameson, der heute als Journalist in London arbeitet und der sich an jenen Tag noch recht gut erinnern kann.
Mir kommt's vor, als geschah es gestern. Dabei ist schon an die 50 Jahre her, als wir beide, Manfred Georg und ich, uns zur gleichen Minute des gleichen Vormittags in der Vorhalle des zweiten Stockwerks in der Kochstraße 23 im Verlage Ullstein und Co. beim Botenmeister Pohl meldeten. Ich bin der neue Berliner Morgenpost-Redaktionsvolontär, sagte der junge Mann vor mir, und ich wiederholte stolz, ich auch. Botenmeister Pohl war all in den Jahren der Anmeldung der Redaktion der Berliner Morgenpost und der Allgemeinzeitung und der BZ am Mittag wahrhaftig nichts Menschliches mehr fremd gewesen. Aber sowas hatte er offenbar noch nie erlebt. Redaktionsvolontär? Was soll denn das? Was ist denn das? Und dann auch noch gleich in doppelter Ausführung, der und ich. Es war ein Experiment, das damals die Ullsteins wagten, ein völlig neuartiges, und wir beide waren die ersten Versuchskaninchen. Ein Experiment nämlich mit jungen Volontären. Bisher musste man schon ein reifer Mann sein und, wie Bismarck sagte, einen Beruf verfehlt haben, wenn man Journalist wurde. Nun wollte man es einmal mit so jungen Menschen, wie wir es waren, versuchen. Ich kam gerade vom Gymnasium und Manfred Georg hatte seinen Doktor gemacht. Botenmeister Pohl regte an, wir sollten ins Personalbüro eine Etage tiefer gehen. Von da schickte man uns, weil man keine Ahnung hatte, was man anfangen sollte, ins Vorzimmer vom Verleger Dr. Franz Ullstein. Und von da schleuste man uns in das Vorzimmer des Chefredakteurs Kuhne von der Berliner Morgenpost. Und da wusste auch niemand. Ich wurde wütend und wütender. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass man in dem Riesenhause auf mich gewartet hatte. Aber diese Unkenntnis meiner und nun auch noch unserer Existenz alle meine ehrgeizigen Hoffnungen, mich in diesem Riesenpalast der alteingesessenen Greise je durchsetzen zu können. Mein Leidensgenosse neben mir fühlte das Ende meiner Engelsgeduld und stellte sich mir vor, Manfred Georg, sagte er, und ich nannte meinen Namen. Und dann sagte dieser Manfred Georg einen Satz, den ich nie vergessen habe und wohl auch nie vergessen werde. Manfred Georg sagte, das trifft sich sehr gut. Er sagte es nicht ironisch, nicht anklagen. Nein, er meinte es so, wie er es sagte. Und er erklärte mir auch, mit einem, als er mein dummes Gesicht sah. Anscheinend, sagte er, hat bisher niemand im ganzen Hause gewusst, dass wir beide engagiert wurden, dass man dieses Experiment gewagt hat. Nun wissen Sie es. Weiß der Himmel, wie lange wir in diesem Riesenhaus hätten hocken müssen, bis es jemand überhaupt aufgefallen wäre, dass die Redaktion nur noch Volontäre anstellt. Ja, ja, glauben Sie mir, es trifft sich sehr gut. Man wird uns so bald nicht mehr vergessen. Einer schob uns in ein Zimmerchen, da saßen fünf ernste Männer wortlos um einen Schreibtisch und schrieben und schrieben und schnitten Papiere aus und klebten. Nach einer Viertelstunde räusperte sich mein Kollege zaghaft. Einer blickte auf uns. Mein Kollege wagte den Satz, wie lange muss man eigentlich hier herumstehen, bis man sich setzen darf? Da war kein Raum mehr für ein Stühlchen. Einer brummte missgelaunt, unsere Boten stehen immer. Manfred klärte auf, wir sind keine Boten, wir wären die neuen Redaktionsvolontäre. Man sah den Herren geradezu den Abscheu und den Ekel an, die diese Enthüllung bei ihnen erregte. Alle vier schüttelten ihre grauen Köpfe im Takt, ausgeschlossen. Nicht bei uns in der politischen Redaktion, da wäre kein Spielplatz, sagten sie, wir ständen bestimmt verkehrt. Das trifft sich aber gut, sagte Manfred Georg. Das Quartett zog ein noch dämlicheres Gesicht als bisher. Darf ich, sagte Manfred Georg, die Gelegenheit benutzen, meine Herren, Ihnen uns beide als Zuwachs der Redaktion vorzustellen? Manfred nannte unsere Namen je dreimal, ganz deutlich, ganz langsam, als wenn er ein neues Regierungsprogramm vorlas. Einer erhob sich und sagte, Herr Dr. Georg, darf ich bitten, und dirigierte uns in zwei Zimmern nach rechts in die richtige Instanz, in die Lokalredaktion der Berliner Morgenpost, und da wusste man endlich, wozu wir beide auserkoren waren. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, wie revolutionierend Manfreds Satz, das trifft sich ja gut, gewirkt hatte. Ein jeder, den wir auf unserem Anfangsmarsch aufgesucht hatten, erinnerte sich an uns und an die so optimistischen fünf Worte, gegen die niemand etwas zu erwidern wusste. Das trifft sich ja gut. Das war ein Satz, auf den ein chronischer Neinsager, ein missgünstiger Ablehner nichts entgegnen konnte. Vor einigen Jahren nach dem Krieg traf ich Manfred wieder in Frankfurt. Auf einer seiner Reisen durch das neue Deutschland, über dessen Probleme und die Pflicht der Welt, sie mitzuhören, er so viele kluge Artikel für sein Blatt und auch für andere amerikanische Zeitungen schrieb. Er wollte an dem Tag noch weiter nach Heidelberg. Das trifft sich ja wie immer gut, sagte ich und bot ihm an, ihn im Auto über die Bergstraße an den Neckar zu bringen. Nein, nein, lehnte Freund Manfred ab. Du selbst hast mir mal gesagt, ein Reporter ist so gut, wie er ohne Auto auskommt. Manfred fuhr wie meist Eisenbahn. Und zwar mit journalistischer Opferbereitschaft und Leidenschaft in der schlechtesten Klasse. Da hängen, pflegte er seinen Reporter zu lehren, die herrlichsten menschlichen Reportagen den Mitreisenden nur so aus dem Munde. Abends rief mich Manfred Georg in Frankfurt an. Mein Nachbar auf der Holzbank im Eisenbahnzug, sagt er, war Albert Schweitzer. Ich machte ein herrliches Interview in unserem überfüllten Abteil. Ja, es traf sich gut. Dieser erste Satz unserer lebenslänglichen Freundschaft war auch der letzte Satz, den ich von ihm hörte.
Egon Jameson sprach über Manfred George, der vor einer Woche in New York starb. Wir wollen mit seinem Beitrag, der an die jungen und vielleicht auch unbeschwerten Jahre Manfred Georges erinnert, den ersten Teil unseres Kulturforums beschließen.